SRF 1.
Das ist SRF 1 am Dienstagabend, 17:30.
Sie hören das Regionaljournal Zentralschweiz. Durchstarten mit einem eigenen Düsenflugzeug, das wollen Pilatus-Werk von Stans. 27 Millionen zu viel in der Kasse, das Luxusproblem hat der Gemeindeverband Real. Ladenöffnungszeiten aufweichen, das wollen die Luzerner Jungfreisinnigen. Und ein seltener Besuch in der Villa vom Komponist Rachmaninoff, das hat das Regionaljournal Zentralschweiz machen. Das Wetter, am Morgen hat es Wolken und es regnet zwischendurch bei 12 Grad. Am Mikrofon ist der Silvan Fischer. Es ist das erste Mal, dass in der Schweiz ein zweimotoriges Düsenflugzeug gebaut wird. Heute haben Stanzer Pilatus Flugzeugwerk zu Genf das Modell von ihrem Businessjet PC-24 vorgestellt. In diesem Flugzeug haben bis zu 10 Leute Platz und es soll Ende nächstes Jahr das erste Mal fliegen. Der Peter Bormann.
Bis jetzt hat Stanzer Flugzeugwerk immer Propellerflugzeuge gebaut. Jetzt haben sie sich das erste Mal an einen Düsenjet gewagt. Entsprechend begeistert ist der Pilatus Verwaltungsratspräsident Oskar Schwenk.
Es ist alles neu und besonders. Es ist von Grund auf neu konzipiert. Das ist keine Verbesserung von einem bestehenden Produkt. Der ist neu gebaut. Der Flüger ist ein Businessjet mit zwei Strahltriebwerken dran. Und kann aber gleichzeitig kann auf Sand- und Schotterpisten oder auf Schnee und Eis landen. Und das können andere nicht. Und der Flüger kann sehr schnell, aber gleichzeitig auch wieder sehr langsam beim Landen fliegen. Das ist einmalig.
Seit 5 Jahren hat Flugzeugwerk jetzt am PC-24 gearbeitet. Ende vom nächsten Jahr soll der erste Flug sein. Ausgeliefert werden sollen die ersten Flugzeuge 2017. Es sei viel Geld in der Entwicklung, aber es lohne sich sicher, sagt Oskar Schwenk.
Ja, also ich kann die genaue Zahl jetzt nicht sagen. Wir sind aber der Meinung, dass wir etwa zwischen 400 und 500 Millionen in den Flüger stecken.
Die Neuentwicklung sei für das Unternehmen wichtig und für den Werkplatz Stans, weil dort immer noch weiter ausgebaut werden. Es geht ja auch darum, dass wir Kapazität behalten können für die anderen Flugzeuge, die Pilatus baut.
Ja, ja, also wir bauen sicher noch einiges eine grosse Montagehalle, wie wir schon haben. Dann bauen wir ein neues Lagergebäude, dann bauen wir ein neues Oberflächenzentrum, dann müssen wir natürlich auch mehr Büro haben. Und das alles zusammen besteigt halt etwa 100 Millionen.
Und auch bei den Arbeitsplätzen wirkt sich das neue Flugzeug aus. Bis jetzt hat das Flugzeugwerk rund 1400 Leute beschäftigt. Wegen PC-24 hat Pilatus schon 200 neue Stellen geschaffen. Gleich viel kommen noch dazu, sagt Oskar Schwenk.
Eben Arbeitsplätze schaffen wir jetzt etwa 400. Und dann schauen wir nachher weiter, wie viel die Auftragslage ist und was wir sonst noch reinholen. Und je nachdem gibt es mehr oder warten wir dann mal eine Zeit lang.
Zurzeit geht das Flugzeugwerk von einem Preis von rund 8,9 Millionen US-Dollar aus. Kaufen kann man den PC-24 in verschiedenen Versionen. Geplant ist er auch als Ambulanzflugzeug.
Güsse, die zu viel Gewinn bringt, Luzerner Ladenöffnungszeiten, die zu diskutieren gehen und ein seltener Besuch in der Villa vom Komponist Rachmaninoff. Das beschäftigt uns noch bis 6 Uhr, neben den Nachrichten vom Tag und die hat jetzt Miriam Breu.
Jetzt gibt es auch aus dem Luzerner Kantonsparlament Widerstand gegen einen Neubau von der Zentral- und Hochschulbibliothek ZHB in Luzern. Die zuständige Kommission lehnt den Sonderkredit für Projektierung ab. Die Regierung hat vorgeschlagen, für die Planung 4 Millionen Franken in die Hand zu nehmen. Genau diese Planung hat der Kantonsrat von der Regierung verlangt und auch noch entschieden, dass man das Kantonsgericht in den Bau integrieren soll. Die Mehrheit der Kommission ist jetzt aber der Meinung, es gebe zu viel Widerstand gegen das Projekt. Das sagt der Kommissionspräsident, der Markus Odermatt.
Die ganze Geschichte mit der Unterschutzstellung der ZHB, dann ist auch nicht nur eine Kantonsangelegenheit, sondern auch die Stadt hat da mitreden. Und schlussendlich wird natürlich die Bevölkerung über so ein grosses Projekt abstimmen. Und das hat man doch jetzt auch festgestellt, wenn das nicht zeitgemäss kann ablaufen oder nicht in der Reihenfolge entsprechen kann, dann werden wir in absehbarer Zeit kein Kantonsgericht haben und auch kein ZHB.
Weil die finanzielle Lage vom Kanton angespannt sei, müssen wir Prioritäten setzen, findet die Mehrheit der Kommission. Es sei gescheiter, das Geld in andere Bauprojekte zu stecken. Der Rat stimmt im Juni über den Projektierungskredit ab. Die SBB baut das Rotkreuz neue Weichen ein und tut neue Schotter her. Das macht sie an den nächsten vier Wochenenden. Wer also das Rotkreuz mit dem Zug durch muss entweder einen Umweg machen oder für einen Teil der Strecke auf einen Bus umsteigen. Die SBB schreibt, wer will wissen, welche Züge das an den nächsten vier Wochenenden das Rotkreuz noch durchkommen und welche eben nicht, soll am besten im Internet nachschauen oder an einem Bahnhof fragen. Auf der Autobahn A2 hat es heute rund um Luzern nur gerade etwa ein halbes Dutzend Unfälle gegeben. Der Schlimmste ist am Morgen um 6:30 bei der Ausfahrt Luzern-Kriens passiert. Eine Frau ist von Süden her zu fahren gekommen. Plötzlich ist sie in die Lärmschutzwand rein und daraufhin gerade neue zwei Autos, die dort standen. Sie haben vor dem Rotlicht gewartet. Alle drei Autofahrer mussten ins Spital. Ihre Autos sind schrottreif. Etwa zwei Stunden lang hat es Stau gegeben. Und eine Meldung aus dem Fußball: Der FC Luzern spielt die letzten drei Spiele vor Saison ohne den Stürmer Dimitar Rangelov. Er hat einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel.
Was machen mit Geld, das man zu viel in der Kasse hat? Mit diesem ungewöhnlichen Problem hat sich der Gemeindeverband Real, der in der Region Luzern den Güsel entsorgt, müssen umschlagen. Es geht um 27 Millionen Franken. Das Geld wird jetzt den Gemeinden zurückgezahlt, wie der Verband heute entschieden hat. Die Güsselsäcke in der Region Luzern werden wegen dem aber nicht günstiger. Marlis Zinder.
Für die hellblauen Güsselsäcke zahlt man immer noch gleich viel. Für einen 35-Liter-Sack 1,70 Franken. Obwohl Real der Verband von der Gemeinde gutes Geld gemacht hat mit dem Güssel. Aber nicht nur. Man konnte auch Energie verkaufen und habe in den letzten Jahren auch gut gehaushaltet. Man hat bewusst Geld auf die Seite getan, um die neue Kehrichtverbrennungsanlage Energia zu Perlen bauen, die dann die alte KVA Ibach ablöst. 100 Millionen Franken hat der Abfallverband an Reserven in der Hinterhand. Jetzt haben wir gemerkt, dass man gar nicht so viel braucht. Der Präsident vom Gemeindeverband, der Luzerner Stadtrat Adrian Borgula.
Jetzt hat man mit dem Projekt der Energia hat man sieben andere Partner dazu. Und man braucht nicht mehr 100 Millionen, die ungefähr den Ersatz brauchen, sondern nur 45 Millionen für die Beteiligung von Real an Energia, die in Perlen im Bau ist im Moment. Und dann braucht es noch Geld für die Fernwärmeverpflichtungen einzulösen, für den Rückbau der KVA.
Also bleibt am Schluss Geld führig. Zusammen mit dem Gewinn vom letzten Jahr sind es 27 Millionen Franken. Es ist Geld, das der Gemeindeverband nicht behalten darf, weil er nicht gewinnorientiert arbeitet. Wohin also mit diesen feurigen Millionen? Mit so einer Frage wird man nicht jeden Tag konfrontiert. Und damit es rechtlich verhebt, hat man sich beraten von der Zürcher Umweltjuristin Ursula Brunner. Laut ihrem Gutachten gibt es verschiedene Möglichkeiten, was mit diesen 27 Millionen kann passieren, sagt der Verbandspräsident Adrian Borgula.
Man kann Grundgebühren reduzieren, das wäre eine Möglichkeit. Man kann aber auch Projekte im Bereich von der Abfallwirtschaft damit finanzieren. Man hat das mit einem Gutachten von der Frau Brunner hat man abgeklärt, was man damit machen kann. Das Geld wird in die Spezialfinanzierung Abfall der Gemeinden zurückgespielt. Und die haben dann die Möglichkeit, zu schauen, was sie mit dem Geld machen.
Das Geld ganz einfach den Leuten zurückzugeben, indem die Güsselsäcke billiger werden, das ging vom Gesetz her nicht, sagt er. Und?
Wäre auch nicht gescheit, weil die Güsselsäcke im Realverbandsgebiet sind schon verhältnismässig günstig. Im Verhältnis zum Beispiel zum Nachbarkanton Zug, der deutlich teurer ist, glaube um 3 Franken, was bei uns 1,70 pro Sack kostet. Und wenn man dort reduzieren würde, ging die Lenkungswirkung weg. Aber man hat ja auch nur einen Teil, der ist nicht mengenbezogen, die sogenannte Grundgebühr. Und da besteht die Möglichkeit, dass die Gemeinden jetzt sind die Gemeinden in der Verantwortung, die Möglichkeit besteht, dass sie allenfalls die Grundgebühren reduzieren.
Jetzt gehen die Millionen also zurück zu den 22 Gemeinden in der Region Luzern, die zum Verband gehören. Sie können entscheiden, wie sie das Geld einsetzen wollen. Für die Stadt Luzern zum Beispiel gibt es 12 Millionen.
Es gibt natürlich viele Ideen, wie man das Geld könnte einsetzen könnte. Nur ist der rechtliche Spielraum relativ eng. Man kann das wirklich nur für Projekte einsetzen im Bereich von der Abfallbewirtschaftung.
Laut Adrian Borgola wird der Luzerner Stadtrat das in einer gemeinsamen Sitzung morgen festlegen, was mit dem Geld aus den Güsseleinnahmen soll passieren.
Im Kanton Luzern sollen die Ladenbesitzer selber entscheiden können, wenn sie ihre Läden vom Montag bis am Samstag offen haben. Diese Forderung stellen die Jungfreisinnigen vom Kanton Luzern in ihrer Initiative, die am 9. Juni darüber abgestimmt wird. Sie verlangen, dass das Ladenschlussgesetz abgeschafft wird. Die Gegner dieser Initiative reden von einer Zwängerei. Der Beitrag von Christian Oechsli.
Die Herdensteinstrasse gehört zu den Einkaufsmeilen in der Stadt Luzern. Die Leute kommen hier den ganzen Tag mit farbigen Plastiksäcken zu den Läden aus und schauen in die Schaufenster an. Dass diese Geschäfte, wie alle anderen im Kanton Luzern, unter der Woche am 6:30 und am Samstag um 4 Uhr zutun, das stört den Maurus Zeier von den Jungfreisinnigen.
Am Samstag um 4:15 ist die Herdensteinstrasse leer. Die Stadt ist leer geräumt und wir können zum Schluss ziehen, dass dann die meisten Leute nicht mal im Länderpark oder im Mietenzentrum in der Schweiz am Einkaufen sind. Wir haben eine massive Abwanderung, weil wir einfach extrem enge Ladenöffnungszeiten haben und alle rundherum haben frei, und zwar komplett frei. Also Nidwalden, Obwalden, Schweiz, Aargau, die haben alles liberalere Ladenöffnungszeiten und das schmerzt im Kanton.
Das Ziel der Initiative, die Ladenbesitzer im Kanton Luzern sollen selber können sagen, von wann bis wann sie ihre Geschäfte offen haben. So könnten die Luzerner Läden gleich lang offen haben wie den Nachbarkantonen. Weiter wären sie mit den Tankstellenshops und den Bahnhofsläden gleichgestellt, die heute schon länger offen haben können. Bei Marcel Budmiger, dem Geschäftsleiter vom Luzerner Gewerkschaftsbund, kommen die Anliegen der Jungfreisinnigen gar nicht gut an.
Also vor weniger als einem Jahr hat die Luzerner Stimmbevölkerung klar Nein gesagt zu längeren Ladenöffnungszeiten am Samstag und vor Viertigen. Und jetzt müssen wir schon wieder abstimmen. Praktisch jedes Jahr ist im Kantonsrat irgendwie über Ladenöffnungszeiten diskutiert und die Leute haben eigentlich langsam einfach genug von dem. Die Argumente sind immer noch die gleichen. Die Bevölkerung hat immer Nein gesagt zu längeren Ladenöffnungszeiten. Wir sehen keinen Grund, wieso es jetzt plötzlich ändern soll.
Der Detailistenverband vom Kanton Luzern ist sogar so hässig auf die Jungfreisinnigen, dass man sich gar nicht gross zur Initiative äussern will. In einer knappen Mitteilung schreibt der Verband, die Jungfreisinnigen zeigen keinen Respekt vor dem Volkswillen, man könne sogar von einem Missbrauch reden vom Initiativrecht. Vom Vorwurf von der Zwängerei will der Maurus Zeier von den Jungfreisinnigen aber nichts wissen.
Mit dem Thema machen wir uns messbar. Die Jungfreisinnigen stehen klar für liberale Politik, für Freiheit und die stehen immer für ihre Themen ein. Ob es eine Mehrheit oder eine Minderheit gibt am Schluss, das kommt nicht darauf an. Wir nehmen den Aufwand auf uns, die Unterschriften zu sammeln und dann kann das Volk entscheiden.
Dass sich der Luzerner Gewerkschaftsbund gegen die Initiative wehrt, hat aber noch weitere Gründe. Wenn die Läden länger offen haben können, dann habe das Auswirkungen aufs Personal, sagt der Geschäftsführer Marcel Budmiger.
Also die Arbeitsbedingungen im Verkauf sind heute schon ziemlich schlecht, eigentlich, wenn man lohnmässig anschaut, wenn man Präsenzzeit anschaut. Es sind viele Frauen, die im Verkauf arbeiten, viele auch Alleinerziehende. Und wenn sie am Abend müssen länger sein, Kinderkrippen, die machen um 5, 6, muss man die Kinder abholen, hat man ein Problem. Und vor allem auch, wenn der Laden zutut, ist auch noch lange noch nicht Feierabend, man muss dann abrechnen, man muss putzen. Und das ist einfach eine Verschlechterung der Arbeitsbedingungen, wenn das noch flexibler werden soll.
Das Argument lässt Maurus Zeier nicht gelten. Auch wenn man das Ladenschlussgesetz abschaffe, sei den Geschäften Grenzen gesetzt. Die Arbeitszeit, die sei nämlich vom eidgenössischen Arbeitsgesetz her geregelt.
Die kann niemand ausdehnen. Niemand wird länger arbeiten. Das Einzige, was passieren kann, ist, dass es mehr Arbeitsplätze gibt. Mehr Teilzeitstellen, mehr Jobs für Studenten, für Hausfrauen usw., wo nur irgendwie 10% oder 20% arbeiten können. Das könnte passieren und das ist aber positiv.
Bei den Jungfreisinnigen hoffen wir jetzt, dass man es bei dem weiteren Anlauf schafft, Ladenöffnungszeiten im Kanton Luzern zu liberalisieren. Das Anliegen hat allerdings einen schweren Stand bei den Partien. Außer die FDP und die Grünliberalen lehnen alle Partien die Initiativen ab.
Der Christian Oechslin. Morgen schauen wir auf den Kanton Zug. Dort geht es am 9. Juni um eine Initiative, die das Verfahren ändern bei den Wahlen in die Kantonsregierung und die Gemeindebehörden. Ein grosser Komponist, der am Vierwaldstättersee gewohnt hat. Da denken die meisten an Richard Wagner Luzern. Aber es gibt auch noch einen anderen, den Sergei Rachmaninov. Der russische Komponist hat sich Anfang 30er Jahre zu Härtenstein bei Weggis eine Villa gebaut und hat dort bis 1939 seinen Wohnsitz gehabt. Hinter der Schweizer Zeit von Rachmaninov verstecken sich ein paar spannende Geschichten. Geschichten, die jetzt auch auf Luzern kommen. Der Beat Vogt berichtet.
Es ist eines der schönsten Grundstücke am Vierwaldstättersee. Richtung Westen ausgerichtet, mit einem fantastisch offenen Blick über den See, auf den Pilatus und die Alpen. Dort hat sich der Sergei Rachmaninov sein Haus bauen. Aufgefallen sei er aber schon nur als Person, sagt der Historiker und Weggiser Altgemeinderat Heinz Horat.
Offensichtlich hat man den Sergei Rachmaninov und seine Familie zuerst mal registriert, wenn er mit dem Auto dorthin zu fahren kam. Er muss ganz, ganz spektakuläre Auto haben. Grosse Auto, luxuriöse Auto, die vom Chauffeur gefahren worden sind. Und das ist in Weggis schon mal aufgefallen. Jemand, der nicht selber Auto fährt und dann, der einen Chauffeur hat, das war schon etwas ganz Aussergewöhnliches gewesen.
Das, obwohl Weggis auch in den 30er Jahren schon ein Touristenort war, wo man sich einiges gewöhnt war.
Auch andere Leute sind natürlich mit ihren Staatskarossen dorthin zu fahren gekommen. Die sind einfach in den Hotel abgestiegen. Der Rachmaninoff war jetzt einfach nur etwas ganz Spezielles gewesen, weil er natürlich ein berühmter Musiker war. Und auch, weil er das auch zelebriert hat. Er hat natürlich einen Auftritt gehabt, wo man zum Vornherein gesehen hat, aha, das ist jetzt eine andere Kategorie.
Und das hat er auch mit seinem Haus gezeigt. Es ist ein moderner kubischer Betonbau, durchgehend mit geraden Linien gestaltet, zweistöckig mit Flachdach. In der Gesamterscheinung ist das Haus zwar relativ schlicht, für diese Zeit aber sehr speziell. Die Villa sei darum aus architekturhistorischer Sicht sehr wichtig, betont der Historiker Heinz Horath.
Es gibt in diesen Jahren, Anfang der 30er Jahre, erste Gebühr vom neuen Bauen. Eins ist die Villa oder das Haus von Heinrich Daniot in Flüelen. Das ist nur 2 Jahre älter als jetzt die Villa. Und dann ist die Villa Rachmaninoff von Möri Krebs, Architekten in Luzern, die an sich bis dahin relativ traditionell gebaut haben und dort einen konsequenten Bruch mit der Architekturgeschichte gemacht haben. Und insofern ist die Villa wichtig, weil sie im Einzugsbereich von Luzern neues Bauen umsetzt, ab direkt am See. In einer Zeit, wo natürlich primär Chalets gebaut worden sind, in grossen Mengen.
Inzwischen wissen das aber vor allem noch ein paar speziell Interessierte, auch weil man die Villa kaum sieht. Sie liegt mitten in einer grossen Parkanlage, ist versteckt hinter vielen Bäumen und Hecken und abgeschirmt durch eine Mauer. Einer der wenigen, die schon ein paar Mal dort waren, ist der Numa Bischoff, der Intendant vom Luzerner Sinfonieorchester. Er hat sich mit der russischen Musik und ihrer Geschichte in der Region Luzern beschäftigt und ist dann auf den Enkel von Sergei Rachmaninoff gestossen, der Alexander Rachmaninoff, der in dieser Villa gelebt hat.
Ich hatte dann das Glück, den Alexander Rachmaninoff mal persönlich kennenzulernen. Und aus einer Begegnung sind mehrere geworden, wir haben uns verstanden. Und als ich dann dort war, jedem wahrscheinlich, der das widerfährt, können dort sein, der unglaubliche Stille, die Zurückgezogenheit, aber gleichzeitig auch irgendwo schwebt haben, also der Geist von Rachmaninoff schon über dem Grundstück. Ich möchte das nicht allzu verklärt sehen, aber es gibt einem Inspiration, das ist schon so.
Die Inspiration, die hat der Numa Bischoff jetzt auch in die Tage der russischen Musik einfliessen lassen. Ein Festival, das zu Luzern unter dem Namen Zaubersee diese Woche stattfindet. Und so kommt es am Wochenende auch zu einer speziellen Premiere.
Was ganz, ganz toll und besonders wird sein, ist, dass wir das erste Mal, glaube ich, überhaupt den Flügel von Sergei Rachmaninoff, der also in der Villa ist, dürfen benutzen. Den wird man also im KK Luzern hören, und zwar beim 3. Klavierkonzert, wie auch bei der Cellosonate, wo ja der Klavierpart enorm ist.
Und so kommt also die Herdensteiner Villa von Sergei Rachmaninoff über den Klang von seinem Steinway-Flügel auf Luzern und an die Öffentlichkeit.
Werk vom Komponist Sergei Rachmaninoff, gespielt von bekannten Pianisten auf dem Originalflügel. Das war der grosse Wunsch von seinem Enkel, Alexander Rachmaninoff. Aber er erlebt den Moment nicht mehr. Er ist letzten November gestorben. In der Villa zu Herdenstein wohnt jetzt noch seine Witwe Nathalie Rachmaninoff. Sie hat Beat Vogt das Tor zu ihrem Anwesen aufgemacht und erzählt hier über Sergei Rachmaninoff und seine Zeit zu Weggis.
Er hat Luzern und Genf schon gut kennengelernt. Sergei Rachmaninoff ist das kulturelle, musikalische Arbeiten in der Schweiz nahegestanden. Und dann einmal, bei einem Besuch bei Freunden am Vierwaldstättersee, hat er das Grundstück zu Herdenstein gesehen und hat sofort gesagt, ich kaufe. Ohne weitere Diskussion.
Après, il a demandé de complètement démolir la vieille maison.
Er hat dann das alte Haus abreissen und hat dann 2 Luzerner Architekten engagiert. Ich weiss, der Sergei Rachmaninoff hat den Ruf gehabt, er sei konservativ. aber seine Villa, die beweist das Gegenteil. Das ist Stil wie Le Corbusier, mit Beton, hohen Räumen und hohen Fenstern. Hochmodern für 30er Jahre. Alles funktionell, praktisch und einfach.
Funktionell, très commode, très simple. Très souvent, presque chaque jour. Quand j'entre dans les studios de Serge Rachmaninoff.
Fast jeden Tag, wenn ich ins Musikzimmer von Sergei Rachmaninoff gehe, wo immer noch eingerichtet ist wie damals, dann bleibe ich mitten drin stehen. Und zum Glück sieht mich niemand, weil dann sage ich laut vor mich her, ist es wahr, dass ich da lebe? Ist es wahr, dass das hier am Sergei Rachmaninoff sein Flügel ist? Der Steinway-Flügel mit Saiten, der wegen der Silbersträngen so einen speziellen Ton hat. Und dass das sein Bürotisch ist, wo jetzt mein Computer drauf steht. Der Sergei Rachmaninoff hat absolute Ruhe und Einsamkeit gebraucht. Und das ist es, was er hier gefunden hat. Er ist in der ganzen Welt herumgereist, aber seine ideale Umgebung, die hat er nur hier, das Härtenstein am See gehabt. Und er hat dieser Gegend auch etwas gegeben. Es war bekannt, die Weggisser Fischer, die haben am frühen Morgen ihre Boote vor dem Haus angehalten. Der Sergei Rachmaninoff hat geübt mit offenem Fenster. Und die Fischer haben so gratis Konzert gehabt, jeden Morgen.
Konzert gratuit de Serge Rachmaninoff, chaque matin.
In vielen Briefen, die ich gelesen habe, hat der Sergei Rachmaninoff geschrieben, er wolle etwas bauen, das ihn an sein älteres Haus zu Russland erinnere. Er hat nämlich stark darunter gelitten, dass er seine Heimat hat müssen verlassen musste. Und er hat sein Land auf spezielle Art auf Weggis geholt. Der Park hier rundherum, Bäume und Blumen, die wachsen auf Erde, die er von Russland hat herbringen lassen. Von Russland daher in den 30er Jahren. Können Sie sich das vorstellen?
Vous pouvez imaginer dans l'année 30, vous achetez la terre russe. Et maintenant, quand c'est fini.
Jetzt, wo alles fertig ist, wo mein Mann, der Enkel von Sergei Rachmaninoff, gestorben ist, jetzt müssen wir die Villa aufmachen. Sie kann nicht einfach nur ein historisches Monument bleiben. Der Flügel muss wieder gespielt werden, die Leute sollen können das Haus besuchen, man könnte hier Konferenzen machen, Seminar. Das wäre meine Idee. Aber die Erbteilung ist noch im Gang und ich weiss nicht, was jetzt kommt. Das Haus müsste ein Kulturzentrum werden für die Musik vom 20. Jahrhundert. Davon träume ich. Aber ob der Traum Realität wird, weiß ich nicht.
Die Musik, die Sie hier gehört haben, war natürlich Rachmaninoff, eingespielt von Denis Matsuyev. Und zwar eben in der Rachmaninoff Villa auf dem Original Steinway Flügel von Sergei Rachmaninoff. Auf dem Flügel, wo man das Wochenende das erste Mal auch öffentlich hören kann, an zwei Konzerten vom Zaubersee-Festival im Luzerner KKL. Sie hören das Regionaljournal Zentralschweiz auf SRF 1. Es ist 5 vor 6. Heute ist einiges gelaufen. Miriam Breu fasst nochmals das Wichtigste zusammen.
Heute haben die Stanzer Pilatus Flugzeugwerke zu Genf das Modell von ihrem Businessjet PC-24 vorgestellt. Es ist das erste Mal, dass in der Schweiz ein zweimotoriges Düsenflugzeug gebaut wird. Bis jetzt haben die Flugzeugwerke immer Propellerflugzeuge produziert. Das Flugzeug hat Platz für bis zu 10 Leute und soll Ende des nächsten Jahres das erste Mal fliegen. Ausgeliefert wird es ab 2017. Jetzt kommen auch aus dem Luzerner Kantonsrat Signal, dass man doch keine neue Zentral- und Hochschulbibliothek bauen will. Die Mehrheit der zuständigen Kommission tut zurückbuchstabieren und lehnt den entsprechend 4 Millionen Franken Kredit für die Planung ab. Es gäbe zu viel Widerstand gegen einen Neubau, vor allem von Stadt Luzern, so die Kommission. Die über 20 Gemeinden in der Region Luzern, die beim Abfallentsorgungsverband Real dabei sind, können sich freuen. Sie bekommen im Ganzen 27 Millionen Franken zurück. Das Geld hat Real unter anderem die Umführung, weil auch die anderen Zentralschweizer Kantone an die neue Güsselverbrennungsanlage zu Perlen zahlen.
Heute hat es Trägeschirm gebraucht. Und das sei auch morgen so, sagt Christine Jutz von SRF Meteo.
Auch in der Nacht kommt es an vielen Orten noch mal regnen. Die Temperaturen sinken auf 7 Grad. Morgen Mittwoch geht es ähnlich weiter wie heute. Es ist trüb und auch zeitweise nass. Im Laufe des Vormittags kommt der Regen und dann leitet er sich immer wie mehr an die Berge her. In den Bergen regnet es und schneit es bis am Abend immer wieder. Im Unterland gibt es am Nachmittag nur noch zwischen 3 Mal eine Schütte. Die Schneefallgrenze liegt morgen zwischen 1400 und 1700 Meter. Es geht ein zeitweise rechtzügiger West- bis Nordwestwind. Die Temperaturen morgen zu Andermatt bei 5 Grad, Zarnen bei 10, Schweiz bei 11 und Zwillisau bei 12 Grad. Auf dem Pilatus oben schneit es bei 0 Grad. Am Donnerstag kommt dann schon die nächste Störung und es kommt verbreitet regnen. Die Schneefallgrenze sinkt dann sogar bis gegen die 1000 Meter. Es wird ziemlich windig bei maximal 11 Grad.
Das war das Regionaljournal Zentralschweiz. Uns findet ihr auch im Netz unter srf.ch oder auf Twitter, dort @srfluzern eingeben. Die Sendung begleitet hat sie Silvan Fischer, verantwortlich war Christian Öchsli.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.